Wiener Das hat in einigen ihrer Arbeiten, die wir zum Teil auch in anderen Vorlesungen noch ausführlich diskutieren werden, darauf hingewiesen, dass dieses Bild, das Louis Dumont zeichnet von der vorherrschenden Ideologie in wichtigen Teilen Indiens, nicht seine Erfindung ist, wie manche Kritiker behauptet haben, und auch nicht falsch ist, daher, aber dass sie dieses Bild einseitig sei, insofern nämlich, als es primär das vorherrschende Bild der führenden Kräfte und Klassen in Indien selbst wiedergebe. Konkreter gesagt, insofern sei es einseitig, als es die Ideologie und Weltanschauung der Brahmanen selbst wiedergebe. Und in keiner Gesellschaft würden alle anderen Gesellschaftskreise in gleicher Weise die Ideen der führenden Kräfte in dieser Gesellschaft eins zu eins teilen. Auch in der indischen Gesellschaft sei es nicht so. Im Gegenteil, viele, gerade die niederen Kasten und Klassen in Indien wie in anderen Teilen der Welt, stimmen zum Teil nur sehr beschränkt dem zu, was die Führenden und Eliten in ihrer Gesellschaft an Ideen und Werturteile vertreten. Zum Teil vertreten die niederen Schichten auch ganz andere und alternative und gegenläufige Wertvorstellungen. Dieser Punkt, den Wiener Das deutlich macht, den denke ich, den muss man auch als eine verdienstvolle Kritik am Werk von Dumont durch eine seiner wichtigsten Schülerinnen mitdenken und beifügen, wenn man wie Dumont heute im Jahr 2002 diskutiert. Damit möchte ich gerne einen Punkt setzen unter die Diskussion der Arbeiten von Louis Dumont. Ich will nur noch darauf hinweisen, dass es eine ganze Reihe auch von frankophonen Schülern und Schülerinnen dieses wichtigen Autors heute gibt, die an wichtigen Stellen französischer und frankophoner Einrichtungen, genauso in Belgien oder in der Schweiz wie in Frankreich, selbst tätig sind und die heute auch nicht mehr nur in Indien arbeiten, sondern in Melanesien ebenso wie in anderen Teilen der Welt. Haben Sie von Ihrer Seite her zu Louis Dumont Fragen, die wir hier klären können? Ja.
Ich wollte fragen, ob das Roman in Malis 2 vor oder nach der Wende geschrieben worden ist. Also vor der Wiedervereinigung oder nach?
Ja, Homo Equalis 2 ist im Wesentlichen vor der Wende geschrieben.
Das heißt, es bezieht sich eigentlich auf den bundesrepublikanischen Deutschen?
Es bezieht sich vielmehr auf die Bundesrepublik und auch in meiner kritischen Besprechung dieses Werkes habe ich mir erlaubt anzumerken, dass hier halt ein sehr, sehr alter Mann schreibt, der Deutschland hauptsächlich so sieht, wie es bis 1945 war, während die Zeit danach doch sicher die demokratischste Periode der deutschen Geschichte ist. Zumindest im Westen und danach. Also da meine ich auch, rührt Ihre Frage an Schwächen der Einschätzung der deutschen Kultur und Geschichte durch Dumont an.
Hast du ja gesagt, dass die Kasten in Indien eben nicht anschlüssig waren, sondern eher bloß in der Strukturierung sind? Aber wenn dann auch die Differenzierung zwischen Reinheit und Unreinheit
geht? Ja, Sie haben schon recht, dass die Hierarchie an sich immer eine Bewertung beinhaltet, an deren einen Extrem eine besonders negative Bewertung enthalten sein muss, sonst wäre es keine Hierarchie. Ob man als oberste Beurteilungsform von diesen Polen positiv und negativ sagt, wie wir, das ist eine eher aristotelische und computerlogische Bewertung, oder man andere Bewertungen mit anderen kulturellen Prioritäten nimmt, das finde ich ist dann eben wieder verschieden. Aber dass es da irgendetwas Ähnliches wie besser und schlechter oder gut und böse oder eben rein und unrein gibt, sobald man versucht zu identifizieren, was ist die hierarchische Grundorientierung einer vorherrschenden Ideologie, da haben Sie durchaus recht. Den letzten Teil Ihrer Frage habe ich nicht verstanden.
Also, ich denke sozusagen, er würde nicht ausgegangen sein, also er würde nicht in seiner Forschung gesagt haben, dass es vom Afghanischen Bild ausgeht, oder? Sondern er meinte, dass er sozusagen dass die Gesamtgesellschaft das hat nichts zu tun.
Ja, er hat sich hauptsächlich mit gelehrten Brahmanen unterhalten, für das natürlich weniger ein Problem ist. Über den nicht so reinen Teil der Gesellschaft auch zu sprechen. Aber nicht nur. Und wenn wir das genauer diskutieren, dann kommen wir schon zu einem interessanten Punkt, der über Dumont hinausweist, nämlich inwiefern jede hierarchische Ordnung eigentlich nur dann funktioniert, wenn die mittleren und unteren Schichten zumindest passiv akzeptieren oder teilweise zustimmen oder in irgendeiner Weise mitmachen gegenüber dem, was die vorherrschenden Kräfte in der Gesellschaft vorgeben und vertreten. Da denke ich persönlich, ähnlich wie Sie und Ihre Vorrednerin, dass Dumont das wahrscheinlich übertrieben hat, das Ausmaß, in dem der Rest der Gesellschaft die Ideen mittragt, die die Elite vorgibt. Ja, das hat er sicher übertrieben. Aber umgekehrt denke ich trotzdem, dass es sich kein hierarchisches System auf Dauer leisten kann, mit der Alternative fortzuexistieren. Die Alternative wäre Gewalt. Jedes hierarchische System muss also versuchen, die Angehörigen seiner Gesellschaft in irgendeiner Weise zu überzeugen, dass sie das wenigstens irgendwie akzeptieren, wenn sie nicht positiv befürworten, und mitmachen, akzeptieren, verinnerlichen. Da gibt es also eine große, große Bandbreite. Dieses Spektrum, denke ich schon, dass Dumont auch abdeckt, auch wenn er es übertreibt. Ja, eine Frage noch, aber dann müssen wir zu Levi-Strauss übergehen. Das waren Sie.
Ja, es ist nicht so in den Linien, dass die Hierarchie des Buddhismus in sich hat, wo die Arbeitsteilung da auch nicht befriedigt ist, weil die Arbeiten ja auch in reine und reine eingeteilt sind.
Ja. Ja. Also, soweit ich Ihre Frage verstanden habe, meine ich, haben Sie recht. Das würde auch der Dumont in seinen Arbeiten genauso darstellen, dass die Arbeitsteilung eine ist, die über die Hierarchie transportiert wird und die Hierarchie selber zur Grundlage hat, indem sie eben alles dann zwischen Schichten und Klassen und Kasten eben darstellt. Es gibt noch mehr zu Dumont zu sagen als dieses. Lassen wir es dabei. Ich werde bei anderer Gelegenheit noch auf ein, zwei Aspekte seines Schaffens eingehen, die ich für interessant und wichtig halte, aber die Zeit erlaubt mir hier nicht näher auf ihn einzugehen. Wenden wir uns also Claude Lévi-Strauss zu, der, wie Sie dieser Tafel entnehmen können, im hohen Alter von mittlerweile 94 Jahren weiterhin sich bester Gesundheit erfreut und schlichtweg der wichtigste Anthropologe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf der Welt ist. Es ist nicht einfach, jemandem, der so einflussreich war und ist in allen Gebieten der sozialen und Geisteswissenschaften, von der Philosophie über die Literatur, über die Geschichtsschreibung bis hin zur Psychologie und zur Mathematik und formalen Logik, entsprechend Tribut zu zollen. Und weil es nicht einfach ist und weil Claude Lévi-Strauss auch jemand ist, der einen sehr, sehr schönen französischen literarischen Sprachstil zwar gepflegt hat und pflegt, der sich aber auch gar nicht leicht ins Deutsche oder ins Englische übersetzen lässt, sind sehr viele in der zeitgenössischen Ethnologie und Anthropologie dazu übergegangen, wie ich meine, mehr aus zynischer Wurschtigkeit, denn aus Überzeugung, sich abzuputzen oder ihn mit ein paar negativen Schlagworten abzubringen. Diese negativen Schlagworte zu Claude Lévi-Strauss, die sind leicht gesagt und das tun wir vielleicht am Anfang, damit Sie auch wissen, woher der Wind kommt, den die Kritiker und Kritikerinnen hier pflegen. Ein wichtiges Schlagwort derjenigen, die Claude Lévi-Strauss für völlig überholt und nicht mehr relevant abtun, ist die Idee vom universellen Frauentausch. Es stimmt, dass Claude Lévi-Strauss in einem wichtigen seiner Werke, jenem von 1949, über die elementaren Strukturen der Verwandtschaft, diese Idee vertreten hat, dass Verwandtschaftsformen generell so funktionieren, dass Gruppen von Männern untereinander über die Heirat Frauen tauschen. Und diese Idee ist zweifellos falsch. Es stimmt aber auch, und das wird meistens nicht dazu gesagt, dass diese falsche Idee nicht so zentral für das Gesamtwerk von Lévi-Strauss ist, wie viele tun. Ein zweites wichtiges Schlagwort, mit dem viele Claude Lévi-Strauss abtun, ist die Idee von binären Denkstrukturen. Also von Denkformen, die auf zwei Pole, binär, bi heißt zwei und näher ist die adjektivische Endung dazu, auf zwei Pole hin ausgerichtet sind. Es ist sehr wohl richtig, dass diese Überlegung bei Claude Lévi-Strauss quer durch das ganze Werk eine zentrale Rolle spielt. Aber Claude Lévi-Strauss hat sich niemals Überlegungen verschlossen, wonach andere Autoren, Autorinnen versucht haben nachzuweisen, dass die Menschen nicht nur entlang von binären Denkstrukturen denken, sondern ebenso von ternären oder quartären Formen sprechen. Er hat sich bloß erlaubt, darauf hinzuweisen, dass sowohl eine ternäre wie eine quartäre Struktur, also auf drei oder auf vier Pole von Argumentation aufbauende Struktur, immer auf zwei zurückzuführen ist. Und um diesen simplen logischen Gedanken kommt man tatsächlich nicht ganz herum. Sie müssen mir jetzt erlauben, auf keine Fragen im Moment eingehen zu können, weil ich einfach ein bisschen weiter machen muss. Aber wir werden am Schluss und am Anfang der nächsten Stunde Gelegenheit haben, einige Ihrer Fragen dann zusammenfassend aufzugreifen. Das also zwei der wichtigsten Kritiken, von denen ich gleich vorneweg sagen will, sie sind berechtigt. Ja, sie sind berechtigt, aber sie erlauben in keiner Weise das Gesamtwerk von Claude Lévi-Strauss abzutun. Sie beziehen sich auf mehr oder weniger wichtige Teilaspekte seines Oeuvre. Und es ist gerade aus heutiger Sicht durchaus möglich, trotz dieser Kritiken und trotz dieser Schwachstellen im Werk von Lévi-Strauss als einem der einflussreichsten Denker, den unser Fach hervorgebracht hat, auf Elemente zu verweisen, die bleiben. Ich möchte einige dieser Elemente, die von meiner Meinung her bleibenden Wert haben, daher jetzt ein wenig ausführlicher Ihnen etwas vermitteln. Insgesamt befasst sich Claude Lévi-Strauss mit zwei großen Themenbereichen. Quer durch sein gesamtes Schaffen. Das sind die Mythen und die Mythenanalyse einerseits. Und das sind die Formen der Verwandtschaft andererseits. Von diesen beiden Hauptthemen seines Schaffens, Verwandtschaftsformen und Mythenanalyse also, nimmt die Verwandtschaft den etwas kleineren Teil ein, die Mythenanalyse den etwas größeren Teil. Wir wissen jetzt an dem Punkt, an dem wir angelangt sind in unserer Diskussion der Geschichte der sozialen Kulturanthropologie, dass er nicht der Erste ist, in keinem dieser beiden Fächer, der sich mit Verwandtschaft oder Mythen befasst. Wir hatten darauf hingewiesen, John Morgan hatte begründet, dass die Verwandtschaft ein, wenn nicht das zentrale Thema unseres Faches ist. John Fraser hatte die Mythenanalyse eingeführt in die Bearbeitung als zentrales Element unseres Faches. Was Claude Lévi-Strauss aber macht, ist, dass er beide Elemente zentral revolutioniert. Lassen Sie mich zunächst mit der Verwandtschaftsanalyse beginnen, weil es das kleinere Segment in seinem Schaffen ist. Und ich verweise Sie darauf, dass die zentralen Aussagen von Lévi-Strauss zur Verwandtschaft im schon angesprochenen Werk von 1949 enthalten sind, mit dem er zunächst bekannt wurde, die Structure élémentaire de la parenté. In einem kleineren Ausmaß finden Sie Teilaussagen zur Verwandtschaft dann noch in der strukturalen Anthropologie und im eher essayistisch geschriebenen, berühmten Band Trist Tropique, Traurige Tropen, für den Lévi-Strauss den Prix Goncourt erhielt, den größten Literaturpreis Frankreichs als einziger Sozial- und Kulturwissenschaftler, der diesen größten Literaturpreis jemals bekommen hat. Wer sich also für Lévi-Strauss interessiert, dem sei tatsächlich die Lektüre der Traurigen Tropen zunächst empfohlen, weil es ein melancholisches, essayistisches Werk ist, in dem er versucht, den Untergang der nicht-industriellen Welt zu begreifen, zu analysieren und zu verstehen in Bezug zu dem, was wir mit unseren Gesellschaften machen. Die Kernaussage aber, um zur Frage der Verwandtschaft zurückzukehren, ist für Claude Lévi-Strauss die folgende: Wie ist das Phänomen der Verwandtschaft zu verstehen? Offensichtlich ist es etwas, das alle Menschen in der einen oder anderen Form machen, sich nach Verwandtschaft zu klassifizieren oder nach Nichtverwandtschaft, ist daher ein universelles Phänomen der Menschheit und niemand, weder die Politik, Wissenschaften noch die Geschichte noch die Soziologie, haben dafür ein vernünftiges Instrumentarium. Die einzigen, die sich bisher systematisch damit befasst haben, bis heute, und das gilt nicht nur für 1949, sondern das gilt auch für 2002, sind die Ethnologen. Was können wir also anbieten, um allen anderen zu erklären, um was es sich da handelt? Erstens können wir anbieten, es ist ein universelles Phänomen, das tun die Menschen überall, zu allen Zeiten. Zweitens können wir anbieten, es ist zugleich auch ein partikulares Phänomen, weil das die Menschen jeweils auf sehr, sehr verschiedene Art tun. Die Art und Weise, wie wir hier Verwandtschaft klassifizieren, ist eine höchst seltene Art nämlich dass alle unsere Mutterbrüder und Mutterschwestern in genau derselben Weise angesprochen werden wie alle unsere Väterbrüder und Väterschwestern, nämlich mit Onkel und Tante. Auf diese absurde Idee kommt kaum sonst wer. Und deren Kinder alle mit einem einzigen Begriff, nämlich Cousin, Cousine. Eine absurde Skurrilität. Dass zugleich unsere Kultur eine solche ist, deren Studenten, auch wenn sie sich über Semester hinweg mit Genealogien und Verwandtschaftsdiagrammen auseinandergesetzt haben, dann vor all dem noch immer mit offenem Mund stehen, als wäre das ein Buch mit sieben Siegeln, während jeder afrikanische oder indische Hauptschüler, dem man dieselben Diagramme zeigt, sofort weiß, worum es da geht. Das gehört auch zu der Art, wie unsere Verwandtschaftssysteme im Vergleich zu anderen funktionieren. Aber das nur am Rande. Der zweite Punkt, den Lévi-Strauss über diesen ersten Punkt, sowohl universell wie partikular, betont, wenn es um Verwandtschaft geht, ist, dass er sagt, bisher haben die Ethnologen Verwandtschaft nach Abstammung gerechnet und dargestellt. Das mag schon sein Gutes haben. Sie haben herausgefunden, dass es patrilineare Verwandtschaftssysteme gibt, in denen ausschließlich nach der väterlichen Abstammung beurteilt wird, ob man mit jemand verwandt ist oder nicht, während die mütterliche Verwandtschaft nichts zählt. Und umgekehrt, dass es matrilineare Verwandtschaft gibt, in der ausschließlich das Umgekehrte getan wird. Und dass es darüber hinaus auch zwei Formen von Verwandtschaftskoorganisation nach der Abstammungsordnung gibt, in der beides eine Rolle spielt. Die eine nennt man bilateral oder kognatisch, in der wird sowohl nach der Vater- als auch nach der Mutterlinie die Verwandtschaft gerechnet. Und die andere nennt man ambilinear, weil da für bestimmte Zwecke nach der einen Abstammung gerechnet wird und für bestimmte andere Zwecke nach der anderen Abstammung. Etwa im europäischen Judentum, wo die Zugehörigkeit zur eigenen Gruppe nach der Mutterlinie gerechnet wird, während der Zugang zum Eigentum nach der Vaterlinie definiert wird. Gut, sagt Lévi-Strauss. Also wenn wir nach der Abstammung rechnen, dann gibt es diese vier Typen. Vielmehr, eigentlich kann nach dieser Abstammungsrechnung nicht über Verwandtschaft gesagt werden. Und außerdem haben das jetzt schon in den 40er und 50er Jahren drei bis vier Generationen von britischen Sozialanthropologen getan, alles mal nach der Abstammung zu rechnen. Lévi-Strauss ist Franzose und er ist französischer Jude. Da kommt dann auch dazu, dass man nach 1945 ziemlich genug hat vom Rechnen nach Stammbäumen. Wo hat dein Großvater gebetet und woher kommt deine Großmutter? Es ist also auch ein Thema des Zeitgeistes der Nachkriegszeit, dass Claude Lévi-Strauss sagt, schauen wir mal auf Verwandtschaft aus einer anderen Perspektive. Schauen wir nicht nur aus der Perspektive, in welche Gruppe von Vorfahren bist du hineingeboren, sozusagen eher als Opfer der Umstände, sondern schauen wir auf was ganz anderes. Was kannst du selbst aktiv und kreativ machen mit Verwandtschaft? Schauen wir also, kurz gesagt, nicht auf Abstammung, sondern schauen wir auf Heirat. Und hier ist der entscheidende Punkt, den Claude Lévi-Strauss auch aus einer kritischen Haltung gegenüber dem Individualismus heraus vertritt, jener, dass er darlegt, Heirat ist in den allerseltensten Fällen eine Entscheidung zwischen zwei Einzelpersonen. wie sehr man sich's auch einreden mag und wie sehr man auch in den ersten paar Wochen vor oder nach der Heirat glaubt, es sei doch wirklich nur eine ganz private und persönliche Entscheidung gewesen. Früher oder später, sagt er wohl auch uns hier im Saal, werdet ihr schon noch drauf kommen, dass Heirat viel, viel mehr ist als bloß eine Bindung zwischen zwei Einzelpersonen. Es handelt sich immer auch um eine Bindung zwischen Gruppen. Zwischen Gruppen von Verwandten, zwischen Gruppen von Höfen, zwischen den Familien von Romeo und Julia, die den beiden eben das Leben sauer machen. Oder aber die anderen Liebenden und Heiratenden das Leben schön machen und es fördern. Verwandtschaftsanalyse ist für Lévi-Strauss daher, und das ist sein bis heute gültiger, bleibender Verdienst, wie man es auch dreht und wendet, im Prinzip eine Analyse von Allianzbeziehungen zwischen Gruppen und nicht bloß zwischen Individuen. Letzter Punkt, den Sie unbedingt wissen müssen, wenn es um die Frage von Lévi-Strauss'schen Beiträgen zur Verwandtschaftsanalyse geht, dann lasse ich Sie schon in Ruhe, dann brauchen Sie sich auch nicht mit Grausen abwenden von Claude Lévi-Strauss, sondern können sich vielleicht überlegen, ob da nicht doch da oder dort was Hochinteressantes drinnen steckt in seinem Werk. Letzter Punkt, also der baut auf dem bisher Gesagten. Wenn wir Verwandtschaft viel eher verstehen können, wenn wir uns konzentrieren auf den kreativen Teil, also auf den passiven Teil, auf den kreativen, aktiven Teil, den die Menschen herstellen und konstruieren, indem sie heiraten und als Ergebnis davon dann natürlich auch Abstammung erzeugen. Dann sollten wir fragen, wie es eigentlich aussieht mit den Heiratsregeln. Darauf gibt das Gesamtwerk von Claude Lévi-Strauss inklusive seiner allerletzten Schriften eine klare Antwort in, na sagen wir, in drei Teilen. Teil 1 der klaren Antwort, wie sieht es aus mit den Heiratsregeln, lautet: Das Inzest-Tabu ist im Prinzip ein universelles. Im Prinzip gibt es keine Gesellschaft der Welt, die nicht für die Mehrheit ihrer Bevölkerung normativ vorschreibt, dass Geschlechtsverkehr zwischen einer minimalen Gruppe von Verwandten verboten ist. Wie diese minimale Gruppe von Verwandten im Einzelnen aussieht, das ist tatsächlich aber verschieden. Die Gruppe der vom Inzest-Tabu Betroffenen kann schwanken von einer Kultur zur anderen und innerhalb einer und derselben Gesellschaft kann sie auch über die Zeit hinweg schwanken. Cousinenheirat ist auch im Bereich des europäischen Christentums erst seit dem Mittelalter verboten bzw. nur durch Dispens vom Bischof erlaubt. Aber tatsächlich sind die Geschlechtsbeziehungen gegengeschlechtlicher Art zwischen Eltern und Kindern immer im Kernbereich dessen, was eine Gesellschaft für die Mehrheit ihrer Mitglieder als verboten ansieht. Darüber hinaus kann es ein Plus geben. Oder dieses Minimum kann ganz scharf eingeschränkt sein. Es kann sein, dass Geschwister, wenn sie nicht beide Eltern gemeinsam haben, also Halbgeschwister sind zueinander, bereits eine legitime Ehe eingehen können, wie über lange Perioden der europäischen Antike. Es kann aber auch sein, dass viel, viel mehr als nur diese angesprochenen Gruppen unter das Inzest-Tabu fallen. Aber das Inzest-Tabu als solches ist eine Universalie. Und wie man es auch dreht und wendet, an dem lässt sich nicht deuteln. Manchen unter uns mag es unangenehm sein, dass Lévi-Strauss hier auf eine entscheidende Einsicht gekommen ist. Natürlich hat Lévi-Strauss sehr deutlich unterschieden zwischen sexuellen Beziehungen einerseits und langfristig formalisierten Recht auf Geschlechtsbeziehungen andererseits, wie es etwa die Ehe charakterisiert. Und natürlich ist auch Lévi-Strauss bekannt, wie seither noch genauer einsichtig geworden ist, dass es immer wieder Gesellschaften gegeben hat, wie die altpersischen Achämeniden- und Parthergesellschaften zum Beispiel oder die altägyptischen, in denen die Oberschichten ausdrücklich vom Inzesttabu ausgenommen waren, in denen etwa nach dem Modell von Isis und Osiris Geschwisterehe unter den Pharaonen für bestimmte Zeiten des alten Ägypten erlaubt war, oder in denen auch Mutter-Sohn- und Vater-Tochter-Verbindungen wie bei den alten Achämeniden und Parthern für bestimmte Zeiten, für bestimmte Perioden unter den Herrschenden und ausschließlich nur dort erlaubt waren. Geradezu im Gegensatz zur Mehrheit der Bevölkerung und dem göttlichen und daher nicht menschlichen Ursprung dieser Eliten zu bezeugen, das alleine setzt die These von der Universalität des Inzesttabus nicht außer Kraft. Wenn es also so ist, dass es eine grundsätzlich einmal soziale Logik gibt, die besagt, marry out als Teil der sozialen Existenz des Menschen, don't marry among yourselves, dann ist die nächste Frage, gibt es darüber hinaus Regeln wie hinaus, jenseits des Inzesttabus, geheiratet werden kann und soll. Und da hat Claude Lévi-Strauss, zweiter und dritter Teil der Antwort, sehr deutlich Folgendes gesagt, aufgrund seiner doch über ein Leben hinweg systematischen Auseinandersetzung mit verschiedenen Verwandtschaftssystemen. Grundsätzlich, so meint er, gibt es zwei verschiedene Typen von Verwandtschaftssystemen. Zum einen Typus gehört auch unser Verwandtschaftssystem in all seiner Primitivität, dass diesem einen Typus ist nur vorgeschrieben, aus welchen Gruppen von Verwandten man nicht heiraten darf, aber es ist nicht vorgeschrieben, aus welchen Gruppen von Verwandten man schon heiraten soll, von Nichtverwandten man heiraten soll. Ja? Also dieser eine Typus, der nur negativ bestimmt, aus welchen Gruppen von Verwandten und Nichtverwandten man nicht heiraten darf, ist die eine losere Form von Heiratsvorschrift, die sehr, sehr viele Möglichkeiten eröffnet, überall dort heiraten zu dürfen, wo es nicht verboten ist. Verboten ist es in unseren Kulturen und Gesellschaften ja, wie Sie wissen, nicht nur unter den inzestbezogenen Personen, sondern ebenso im Bereich des Katholizismus gegenüber den Kindern der Taufpaten, ebenso im Bereich des Katholizismus gegenüber, ja, das wissen Sie nicht, aber es ist so. Als jemand, der seit seiner Geburt ohne Bekenntnis ist, freut es mich, Ihnen das mitteilen zu können. Es ist ebenso im Bereich des Katholizismus, wie gesagt, nur bei bischöflichen Dispens erlaubt, die Cousins und Cousinen zu heiraten und so weiter und so fort. Also konkret ist es relativ größer als die unter das Inzesttabu fallenden Personen. Und in einer ähnlichen Weise tun das viele, viele andere Kulturen auch, nur nicht mit den Kindern der Taufpaten und mit den Kindern nahestehender Personen wie hier, sondern mit anderen Personen. Die zweite, eher preskriptive Form von Heiratsallianzen, die Lévi-Strauss identifizieren, sind alle jene Gesellschaften, die nicht nur negativ definieren, wenn man nicht heiraten soll und damit eröffnen eine viel größere Klasse von Menschen, unter denen man schon seine Heiratspartner und Partnerinnen finden darf. Die zweite Gruppe sind jene, die viel eingeschränkter definieren, aus welchen Gruppen heraus man seine Heiratspartner suchen muss, die also sehr klar nicht nur mit negativer Ausschließung arbeiten, sondern mit positiver Zuweisung. Aus dieser und aus keiner anderen Gruppe muss dein Partner oder deine Partnerin kommen. Diese zwei grundsätzlichen Formen von Verwandtschaftssystemen definiert zu haben, das ist langfristig das bleibende Verdienst von Claude Lévi-Strauss. Alles andere leitet sich davon ab. Diese Tafel müssen Sie so nicht auswendig lernen. Ich empfehle Ihnen das, was zu Verwandtschaftsstrukturen bei Barnard gesagt wird, sich dort genauer anzusehen. Richtig und wissenswert ist vielleicht nur zunächst, dass Lévi-Strauss in den elementaren Strukturen der Verwandtschaft zunächst unterschieden hat zwischen diesen elementaren Strukturen und den komplexen Strukturen und dass er danach dann versucht hat, weiter zu unterteilen. Die komplexen Strukturen nach semikomplexen und komplexen Systemen und die elementaren Strukturen nach Tauschsystemen von direktem, von verzögertem und von verallgemeinertem Tausch. Dieses Element des Tausches im frühen Werk von Claude Lévi-Strauss, das geht natürlich auf Marcel Mauss und auf die Gabe zurück. Und hier steckt auch seine falsche Idee vom Frauentausch drinnen. Ich persönlich meine, das ist zwar der bekanntere und berühmtere Teil, weil das, was hier im Diagramm dargestellt ist, also die Analyse von Verwandtschaftssystemen, als entweder elementare Heiratssysteme oder komplexe Heiratssysteme und die dann wieder untergliedert. Das ist bekannt, das ist berühmt, das ist Kernstück seines Werkes von 1949. Das, was ich Ihnen aber vorher gesagt habe, als das Bleibende, ist was anderes als dieses. Ja, die Unterscheidung zwischen jenen Heiratsvorschriften, die ausschließen, wenn man nicht heiraten darf, und jenen Heiratsvorschriften, die positiv festschreiben, aus welchen Gruppen man nur heiraten darf. Diese Unterscheidung ist im Spätwerk von Claude Lévi-Strauss zusammengefasst. Da hat er sich selbst von vielen Aussagen aus den Structures élémentaires de la parenté distanziert und erkannt, dass er da zu weit gegangen ist in dieser Art von Unterscheidung, die so nicht haltbar ist. Was aber bis heute unter Einschluss von manchen Teilansichten aus der elementaren Struktur der Verwandtschaft gültig ist, das habe ich Ihnen zuvor eben versucht anzudeuten mit dieser anderen Unterscheidung. Das finden Sie vor allem in seinem Spätwerk und da im Band Parole Donnée oder auf Deutsch eingelöste Versprechen, der vor wenigen Jahren auch auf Deutsch erschienen ist. Ja, ich denke, wir belassen es bei der Verwandtschaftsseite seines Werkes und melden uns nächstes Mal den Mythos zu. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.